Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Machbar, der Podcast für Alltagsmissionare. Ich bin der Jochen und wer uns schon mal häufiger gehört hat, der weiß, dass ihr nun eine Bibelarbeit erwarten könnt zu einem Thema, das im Hauptformat zumindest angeklungen ist und dass ich üblicherweise in den Bibelarbeiten ein wenig untersuche, wie unser Herr Jesus Christus Mission unter Menschen gemacht hat, wie er die Menschen auf das Evangelium auf sich angesprochen hat, wie er sich ihnen vorgestellt hat. Das wird heute ein bisschen anders sein, weil unser letztes Hauptformat das Thema hatte Gemeinde mit Mission. Philipp Bartholomä war hier und ich würde deswegen gerne die Missionsbefehle ein wenig unter die Lupe nehmen. Und da geht es natürlich da nicht darum, wie Jesus mit Menschen gesprochen hat, die gläubig werden sollen, die noch nicht gläubig sind, sondern da geht es natürlich darum, was er Gläubigen befohlen hat. Also was er der Gemeinde und jedem einzelnen Christen in Bezug auf Mission und Evangelisation gesagt hat. Wenn ihr daran denkt, Gemeinde mit Mission, Missionsbefehl, dann denkt ihr sicher an, kommt euch sicher sofort Matthäus 28 irgendwie in den Sinn, wo es so heißt, von geht hin zu allen Völkern, macht zu Jüngern. Und vielleicht kommt dann bei euch im Kopf so ein Haken dran. Ach, Mission unserer Gemeinde, ja, wir haben doch Missionare in Südostasien, in Südamerika. Wir haben einen Missionar im Sudan oder in Sibirien. Ja, das haben wir getan. Wir sind zu allen Völkern gegangen, jedenfalls in den Möglichkeiten, in den Mitteln, die wir haben. Ich habe nichts gegen die Aussendung von Missionaren durch Gemeinden, aber ich glaube nicht, das ist vielleicht eine erste Überraschung für dich, dass das die hauptsächliche Anwendung des Missionsbefehles ist. Wie komme ich dazu? Meine erste Beobachtung, die ich mit euch teilen möchte und die unter Theologen relativ bekannt ist, aber vielleicht unter Laien nicht ganz so häufig diskutiert wird oder beachtet wird, dass nämlich auffälligerweise im Neuen Testament in keinem Brief einen direkten Befehl geht und sendet jetzt Missionare aus. Lasst sie zu allen Völkern gehen, dorthin und hierhin. Dass es auch kein einzelner Christ aufgefordert wird. Wenn du jetzt Christ geworden bist, dann stellt sich als erst die Frage, in welches ferne Land willst du denn gehen? Wohin ist deine Erfüllung des Missionsbefehls, zu allen Völkern zu gehen? Interessanterweise finden wir das nicht. Nun ist es immer schwierig, aus dem Schweigen der Schrift besondere Lehren abzuleiten. Aber immerhin gibt es ganz selbstverständliche Bibelverse mit Aufforderungen, wo wir sagen, ja, ist denn das nötig, uns zu sagen, dass wir zum Beispiel beten sollen oder dass wir einander lieben sollen? Das scheint doch fast selbstverständlich. Aber nicht selbstverständlich ist zumindest, dass der Befehl, dass wir Missionare aussenden sollten oder dass wir in ferne Länder reisen sollten, um dem Missionsbefehl zu entsprechen. Könnte es sein, dass im eigentlichen Sinne etwas anderes gemeint ist? Gut, jetzt mögt ihr sagen, es gibt dort ein Beispiel. Ich würde sagen, es gibt nur ein Beispiel, aber immerhin, das gibt es. In Apostelgeschichte 13 sendet die Gemeinde in Antiochia 2 Missionare aus und das ist der Beginn der Missionsreisetätigkeit, wie wir sie so nennen, der 3 von uns sogenannten Missionsreisen des Paulus, obwohl er schon vorher missionarisch unterwegs war. Aber hier sicherlich ein besonderer Auftakt. Wir lesen in Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Also scheint so, dass die Gemeinde hier nicht, wie es manchmal so dargestellt war, zu einem Gottesdienst versammelt war, wo es um die Frage ging, wen sollen wir wohin aussenden? Sondern es scheint hier so, dass es ein ganz normaler Gottesdienst war. Sie dienten Gott, sie waren versammelt und in diese Versammlung hinein spricht der Heilige Geist und sagt, sondert mir Barnabas und Paulus aus. Und das tun sie dann unter Gebet und unter Fasten und sie waren aber nicht versammelt, um zum Beispiel, wie wir erwarten könnten, dem Befehl zu entsprechen, wir sollen ja Missionare aussenden. Sondern der Heilige Geist muss ihnen das ausdrücklich sagen und dann sind sie natürlich gehorsam. Und ich wünschte, jeder Missionar könnte das sagen, dass er eine Gemeinde hinter sich hat, die ihn ausgesendet hat. Aber Das ist das einzige Beispiel. Vielleicht sagst du jetzt noch Apostelgeschichte 8. Da ist doch die Rede davon, dass Petrus und Johannes nach Samaria gehen sollen. Das war doch die Gemeinde in Jerusalem, die ihnen das auftrug. Aber das ist wohl kaum eine Mission in fernen Ländern. Und Petrus und Johannes sind sehr bald wieder zurück in Jerusalem. Zumindest von Petrus wissen wir das genau aus dem weiteren Fortgang der Apostelgeschichte. Ja, also, ja, wie hat sich denn die Gemeinde ausgebreitet, wenn es keine Aussendung der Missionare gab oder nur eben die von Paulus? Da ist sie doch schon verbreitet überall in der Welt, als Paulus und Barnabas hier ausgesendet werden, offensichtlich oder sehr, sehr bald danach lesen wir von Gemeinden an vielen, vielen Orten. Sie hat sich ausgebreitet, lesen wir auch in Apostelgeschichte 8 und in Apostelgeschichte 11 wird es nochmal wiederholt, durch einen besonderen Umstand, den Gott eingeführt hatte, und das war Verfolgung. Sie werden zerstreut, Kapitel 11, Vers 19. Die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden waren, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiocha und redeten zu niemand das Wort als allein zu Jesus. Also das ist mitnichten eine Aussendung, wie wir sie heute in unseren Gemeinden erleben, sondern es ist eine Aussendung durch die Not, durch die Verfolgung. Sie mussten Jerusalem verlassen, es ging um ihr Leben. Und das hatte Gott so bewirkt. Und nun siedeln sie sich woanders ein, reisen zum Teil weit weg aus Jerusalem, sind sogar aus Judäa und gründen dort kleine Gemeinden, die einfach dadurch entstehen, dass Christen dort jetzt an diesem Ort sind. Also durch Verfolgung, nicht durch Strategie oder gar Aussendungskonzepte. Jetzt muss ich aber zweitens natürlich sagen, es gab ausgesendete Missionare. Paulus haben wir schon erwähnt und natürlich habe ich auch noch Petrus zu erwähnen, der nicht nur in Samaria war, der nicht nur vom Heiligen Geist von Joppe nach Caesarea geschickt wird zu Cornelius, sondern es gibt noch durchaus weitere Personen. Alleine 14 Personen habe ich gezählt, kann man aus den Briefen und aus der Apostelgeschichte mit Sicherheit aussehen, dass sie missionarisch mit Paulus unterwegs waren oder mit anderen, Johannes, Markus mit Barnabas, und dabei ihre Heimatgemeinde, ihre eigentliche Heimat verlassen haben. Da ist von Timotheus die Rede, von Aquila und Priscilla, die nach Korinth kommen, dann von Paulus mitgenommen werden, nach Ephesus, später wieder in Rom, ihre Heimat offensichtlich sind, und dann wieder später in Ephesus. Da ist von Silas, von Epaphras, von Titus die Rede. Alle sind sie nicht nur in ihrer Heimat unterwegs gewesen, sondern auch fernab ihrer Heimat. Also nichts gegen ausgesendete Missionare. Aber es ist nicht der übliche Weg und schon gar nicht der, den die ersten Christen und die ersten Gemeinden vor Augen hatte, obwohl es ja gerade bei ihnen so vor Augen sein sollte. Ja, wie kommt das? Schauen wir uns den Missionsbefehl im Lukas-Evangelium an. Vielleicht überrascht dich das jetzt, vielleicht war in deinem Kopf Missionsbefehl, das ist doch Matthäus 28, ja, ist es auch. Aber es gibt weitere Missionsbefehle, zum Beispiel den in Lukas 24, Vers 46 bis 48. So steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstanden stehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Die Elberfelder drückt das hier so aus, dass man nicht so genau merkt, dass es einen Unterschied zwischen dem in den Schriften steht, dass Christus sterben und auferstehen musste, und dem, das ist ja hier schon Vergangenheit, denn das spricht Jesus dieses Wort nach seiner Kreuzigung, nach seiner Auferstehung, und dem, das nun jetzt gepredigt wird, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Also viele Übersetzungen haben hier noch ein Wird dazwischen, um zu sagen, hier wird ein zukünftiger Zustand beschrieben, der vielleicht auch schon in den alttestamentlichen Schriften angedeutet ist, vielleicht verheißen ist, aber vor allen Dingen, der jetzt noch umgesetzt werden muss. Also das ist indirekt ein Missionsbefehl, und ganz sicherlich haben die Jünger diesen Nachsatz hier, ihr seid Zeugen hiervon, als Auftrag, als Befehl, als Bevollmächtigung empfunden. Vielleicht zu diesem Begriff Zeugen. Ihr seid Zeugen hiervon. Das ist ein juristischer Begriff. Der wird eigentlich benutzt vor Gericht, wenn man einen Augenzeugen meint, der tatsächlich bezeugen kann, dass das, was dort behauptet wird, auch wahr ist. Der sagen kann, meine Augen, meine Ohren haben das vernommen. Und so sind im eigentlichen Sinne hier die 12 Jünger gemeint, beziehungsweise in dem Falle jetzt hier noch die 11, die tatsächlich das erlebt haben und bezeugen können, jawohl, ich bin Augenzeuge, ich kann vor der ganzen Welt bezeugen, dass es genauso war. Jesus Christus ist gestorben und Jesus Christus ist am dritten Tag auferweckt worden. Und da sollten sie in Jerusalem beginnen, da waren diese 11, und sie sollten von da aus zu allen Völkern, heißt es hier, zu allen Nationen in der Elberfelder, hinausgehen und dieses predigen. Ganz offensichtlich hat der Herr hier nicht nur an die 11 gedacht, sondern an mehr Personen, denn es gibt ja auch mehr Augenzeugen. Paulus berichtet davon, dass es über 500 Augenzeugen der Auferstehung gibt. Und in dem anderen, dem zweiten Band, den Lukas über die Geschichte und des Wirkens Jesu schreibt, in der Apostelgeschichte, heißt es dann ja auch, dass in Apostelgeschichte 1 und 2 120 Menschen versammelt sind und sie alle hören diesen oder werden in den Kontext von diesem berühmten Vers 8 gestellt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an die Enden der Erde oder das Ende der Erde. Zweifellos. 12 Apostel und alle anderen Augenzeugen sind ausgesendete Zeugen, um das in die Welt zu tragen, von Jerusalem, von Israel ausgehend, was der Herr getan hatte, dass er auferstanden, gestorben und auferstanden war. Ich gehe jetzt zu Matthäus 28, dem anderen berühmten Missionsbefehl oder dem noch berühmteren Missionsbefehl, Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ich möchte diese Verse jetzt nicht ausführlich auslegen, aber eindeutig ist hier eine höhere, größere Zahl von Menschen vor Augen als nur die 12 Jünger und offensichtlich auch mehr als die 500 Augenzeugen. Denn bis zum Ende der Tage, also bis zum zweiten Wiederkommen Jesu, das ist eine Zeit, die 500 Augenzeugen, wie wir jetzt wissen, nicht alleine gestalten können. Die sind längst beim Herrn. Und bis an die Enden der Erde, auch das ist nicht vorstellbar, dass das im wortwörtlichen Sinne zumindest von den 12 oder 500 oder auch Tausenden erfüllt werden kann, der ersten Generation der Augenzeugen. Und so würde ich denken, dass wir hier tatsächlich sagen können, dieser Missionsbefehl, den wenn wir korrekterweise auf uns an den, da fühlen wir uns auch angesprochen und sagen, da sind nicht nur die Jünger gemeint, sondern da sind auch wir gemeint, auch wenn wir keine direkten Augenzeugen waren. Wir lesen hier auch wieder, dass sie eben zu allen Völkern gehen sollen, dass sie bis an die Enden der Erde das zu verkündigen haben. Und ich möchte nochmal betonen, dass man, glaube ich, nicht hier irgendeine Völkerlehre draus entwickeln sollte. Also manchmal hört man, es muss jedes Volk erreicht sein. Und dann ist natürlich die Frage, was in den Augen Gottes, nicht nach unserer heutigen Definition von Volk, ein Volk ist. Ich glaube nicht, dass es hier tatsächlich um Abstammungen, Völkerschaften, Familien oder so weiter geht. Das mag in der Offenbarung das Thema sein, wenn davon die Rede ist, dass ihr aus jedem Volk, Stamm, Sprache, Volk und Nation Menschen vor dem Herrn sein werden, die er errettet hat. Ich glaube, hier ist einfach, wie auch in den anderen Stellen, wenn wir zum Beispiel in Markus lesen, die gute Nachricht muss zuerst allen Völkern verkündigt werden, Markus 13, Vers 10 oder Markus 14, Vers 9. Wahrlich, ich sage euch, wo immer die gute Nachricht der ganzen Welt verkündigt wird, wird man ihrer gedenken, was sie getan hat. Also der Gedanke ist, die Botschaft von Jesus muss sich hinaustragen zu allen Menschen, zu der ganzen Menschheit. Hier ist nicht ein völkerkundlicher Begriff gemeint. Eine zweite Sache möchte ich noch zu Matthäus 28 sagen. Und zwar das Ende ganz kurz. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es fing so an, dass dieser Missionsbefehl, dass Jesus sagte, dass ihm alle gemacht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Das heißt ja mit anderen Worten, es gibt kein Fleckchen auf dieser Erde, ja in diesem Universum, wo nicht etwa die Jünger auf die Macht Jesu vertrauen können. Denn er hat alle Macht in seinem Reich. Er ist der Messias, er ist der, der gestorben und auferstanden ist. Aber wenn sie hinausgehen würden, wenn sie überall hingehen würden, dann würden sie auch an jedem Ort ihn bei sich haben. Ich bin bei euch. Und damit wird ein Prinzip deutlich, das im Alten Testament so noch nicht klar war. Da war die heilige Gegenwart Gottes an einem Ort gebunden. Bundeslade, Jerusalem, Tempel und so weiter. Und jetzt plötzlich sollen sie hinausgehen von Jerusalem in die Welt hinein. Sie brauchen keine Angst haben, weil Jesus würde auch dort bei ihnen sein. Sie würden also mit ihm gehen. Jemand hat das so ausgedrückt, ich lese das mal vor. Die Jünger können nun Israel verlassen, ohne Angst zu haben, dass sie sich von der heiligenden Gegenwart Gottes entfernen. Denn diese Gegenwart geht mit ihnen in Jesus, der immer bei ihnen ist. Und so werden die Grenzen des Heiligen Landes erweitert, um alle Völker einzubeziehen. Ja, also Menschen, Jünger gehen hinaus in die Welt, zu allen Menschen. Das ist das Prinzip des Missionsbefehles, wie wir in Lukas 24 und in Matthäus 28 gelesen haben. Wir gehen jetzt zu dem dritten Missionsbefehl, den ich zitieren möchte, und zwar in Johannes 20, Vers 21. Johannes 20, Vers 21, dort lesen wir, Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wieder, Klammer auf, ist der Heilige Geist ein wesentliches Element in der Aussendung, wie schon in Apostelgeschichte 13. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass dieser Vers, den er den Jüngern sagt, wie der Vater mich ausgesendet hat, so sende ich auch euch, einen schon angeklungen ist im Johannesevangelium, und zwar in dem berühmten Gebet unseres Herrn. Johannes 17, Vers 18. Betet der Herr zu seinem Vater, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Ich habe hier von dem Kreislauf der Sendung gesprochen und euch mal dieses Bild hier mitgebracht. Und wir können quasi mit Johannes 17 und Johannes 20 sagen, die Sendung ist so, der Kreislauf der Sendung ist so. Der Vater sendet seinen Sohn, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sendet. Und das heißt, diese Sendung beinhaltet das Sterben und Auferstehen Jesu. Davon sind die Jünger Zeugen, und die Jünger werden nun von dem Sohn so ausgesandt, wie der Vater den Sohn ausgesandt hatte. Sie werden ausgesandt, um zu bezeugen, dass genau das wahr ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn ja in Tod und Auferstehung gab. Und diese Jünger würden mit diesem Zeugnis andere zu Glauben führen. Die würden durch ihr Wort glauben. Die würden zwar keine Augenzeugen sein, aber sie würden durch ihr Wort zu Glaubenden sein. Und in dieser Einheit, die diese gläubig gewordenen dann bilden und bilden sollen, in dieser Einheit bezeugen sie, dass tatsächlich der Vater den Sohn gesandt hat. Also diesen Fall möchte ich bitte nicht so verstanden wissen, dass Glaubende den Vater senden, natürlich nicht. Aber die Glaubenden in ihrer Einheit, wäre nochmal ein anderes Thema, über diese Einheit zu reden, der Glaubenden und welche Wirkung sie für das Evangelium hat. Aber in dieser Einheit sind sie ein Bezeugen der schon stattgefundenen Sendung des Vaters an den Sohn. Also der Kreislauf der Sendung, und wir sind hier in Johannes 17 bzw. Johannes 20 dort Teil dieser Sendung. Ja, wirklich? Geht es denn nicht nur einfach um die 12 Jünger? Nein, ihr habt schon gemerkt, ich zitiere aus Johannes 17, 21, da heißt es nämlich so, Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und in Vers 23 heißt es nochmal, dass sie eins sein sollen, dass damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Tatsächlich, die Botschaft ist, Gott liebt die Welt. Und für diese Botschaft, um diese Botschaft zu verkörpern und darzustellen, ist Jesus in die Welt gesandt, sind die Jünger Augenzeugen gewesen, haben wir daran glauben dürfen, dass das so ist. Und indem wir diese Einheit des Glaubens bilden, sind wir Zeugen dafür, dass tatsächlich Gott die Welt liebt und gesendet hat. Wir sind mit hineingenommen. Wenn wir das so verstehen, dann merken wir, wo die Lösung liegt, warum es so keine direkten Befehle gibt. Du bist jetzt Christ geworden, also lass dich aussenden nach Sambia, nach Südamerika oder wo. Und warum die Gemeinden das gar nicht offenbar als ersten Punkt auf ihrer Tagesordnung hatten. Wir müssen Missionare aussenden. Wir müssen dafür sorgen, dass alle Völker überall das hören, indem wir einzelne Menschen aussenden. Nun, ich würde hiermit sagen, sie sind ja bereits ausgesendet in die Welt. Sie sind ja schon in der Welt. Das sagt ja Johannes 17 mehrfach. Ja, ich bitte nicht darum, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern sie sind nicht von dieser Welt, aber sie sind in der Welt. Und deswegen sollen sie geheiligt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass sie eine Einheit bilden, dass sie tatsächlich die Liebe des Vaters widerspiegeln und des Sohnes. Aber sie sind eben in der Welt und deswegen brauchen sie gar nicht reisen, sondern da, wo sie sind, sind sie bereits an ihrer Missionsstelle, ist ihr Missionsland bereits erreicht. Das gilt zumindest grundsätzlich. Ich habe gesagt, ich habe nichts prinzipiell gegen Aussendung von Missionaren. Ich freue mich für jeden Missionar, der das jetzt hört und sich freut, an anderen Stellen zu sein als in seiner Heimat. Aber es funktioniert auch in der Heimat und ist es sogar hauptsächlich in der Heimat gemeint. Also wir sind Missionare, wir sind Ausgesandte vom Vater über den Sohn, über die ersten Jünger bis hin zu uns sind wir ausgesandt in unsere Umgebung. Und dadurch, dass Gott dafür sorgen wird, dass überall solche Ausgesandten sind, würde sich die Botschaft auf der ganzen Erde verteilen. Funktioniert das? Ist das wirklich gemeint? Ich lese euch noch abschließend einige Verse. Insbesondere zwei Verse aus den Anfangskapiteln der Paulusbriefe. 1. Thessalonicher Brief. Paulus ist ganz kurz in Thessaloniki gewesen, nur wenige Wochen, 3 Wochen vielleicht. Und dann schreibt er ihnen einen Brief und er schreibt, Kapitel 1, Vers 8, 1. Thessalonicher, denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und in Achaia, sondern an jedem Ort ist euer Glaube an Gott ausgebreitet worden, sodass wir nicht nötig haben, etwas zu sagen. Paulus sagt hier quasi, er muss gar nichts mehr sagen, weil der Glaube der Thessalonicher, der Gläubigen in Thessaloniki ist ausgebreitet worden, nicht nur in Mazedonien, also in ihrem ganzen Gebiet, wo diese Gemeinde auch ist, sondern auch in der angrenzenden Gemeinde, Provinz von Griechenland, dem heutigen Griechenland, in Achaia, also da, wo Korinth Hauptstadt ist, und sogar, wie er hier sagt, an jedem Ort. Wie haben die Thessalonicher das gemacht? Wie ist ihr Glaube so ausgebreitet worden? Einfach, indem sie offenbar an ihrem Ort geblieben sind. Hier ist keine Aussendung, von keiner Aussendung die Rede. Und man kann sich auch schwer vorstellen, wie ihnen das gelingt in den wenigen Wochen, die sie überhaupt gläubig sind. Aber sie haben ihren Glauben so sehr in dieser Welt demonstriert. Es ist so offenkundig geworden, dass Reisende, Menschen, die umziehen, diesen Eindruck von den Gläubigen, dieses Zeugnis der Gläubigen an ihrem Ort weitergetragen haben. Nicht sie sind rausgegangen, aber das Wort des Herrn ist durch ihr Leben mit dem Herrn rausgegangen. Und ganz ähnlich heißt es im Römer 1, Vers 8, zuerst einmal danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, weil euer Glaube verkündigt wird in der ganzen Welt. Ich habe bei Römer 1 nicht den Eindruck, dass dort irgendwie von Missionaren die Rede ist, die in die ganze Welt gesandt sind, sondern es scheint vor allen Dingen so gewesen zu sein, dass diese Weltstadt, wo die Handelsreisenden kamen, wo viel Bewegung war, Zentrum des Römischen Reiches, dass dort die Gemeinde so öffentlich lebte und wahrgenommen wurde, dass die Reisenden und die Umziehenden und die Durchreisenden, dass die alle einen Eindruck hatten von dem Wort Gottes und dass Jesus Christus durch sie in Rom verkündigt, sich ausbreitet in andere Länder, Völker, andere geografische Gebiete. So sagt Paulus das auch mal im Philipperbrief, dass er in den ersten Versen, Kapitel 1, Vers 12 bis 14, dass er die sagt, er ist im Gefängnis in Rom und die Brüder in Rom haben durch sein Beispiel Mut bekommen, noch weiter das Wort Gottes zu reden, nicht rauszugehen, sondern eben offenbar in Rom zu verkündigen. Und bis in das kaiserliche Haus sind Menschen zum Glauben gekommen. Die kaiserliche Wache, das Prätorium ist bekannt geworden mit dieser Botschaft durch Paulus, aber auch eben durch die Brüder, die das Evangelium verkündigen in Rom. Und das passt, glaube ich, zu Philipper 2, Vers 15 und 16, wo wir lesen, damit ihr untadelig und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter denen ihr scheint, wie Lichter in der Welt, darstellen das Wort des Lebens. Also die Botschaft ist eindeutig. Gläubigen in Philippi brauchten gar nicht reisen. Sie sollten nur wie eine Lampe hoch auf dem Berg oder noch besser wie ein Stern, der in einer dunklen Welt des Todes leuchtet, das Wort des Lebens darstellen. Und dadurch würden sie ein Zeugnis mit großer Wirkung sein. Würden sie über ihren eigentlichen örtlichen Kreis wirken. Nicht indem sie rausgehen, sondern indem sie dort, wo sie sind, aber inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Also nicht isoliert hinter Gemeindemauern und hinter Gemeindetüren, die verschlossen sind, sondern als offensichtlich Menschen, die diese verdrehte und verkehrte Welt durchaus sehen kann. Nicht Sterne, die wegen der Wolken verdeckt sind, sondern sternenklarer Himmel, die Philipper waren, zu sehen. In 1. Korinther Kapitel 12, 13 und 14, wo Paulus das Problem behandelt, wie die Gottesdienste in der Gemeinde in Korinth abliefen. Da sagt er als Argument, dass sie bedenken sollten, dass Ungläubige bei ihnen reinkommen sollten, dass sie nicht denken sollten, die sind verrückt, sondern dass die denken sollten, ja, hier spricht wirklich Gott, überführt sie hier. Also Paulus geht davon aus, dass die Gemeinde Stunden offen waren, dass selbst Ungläubige immer wieder reinkamen. Und damit ist jetzt nicht eine Evangelisationsveranstaltung, wo wir Einladungskarten verteilen, gemeint, sondern offensichtlich die ganz normalen, üblichen Gottesdienste. Ja, vielleicht sogar, dass jede Predigt von Ungläubigen, die vorbeikamen, die zuhörten, die vorbeischlenderten, mitgehört wurde. Das jedenfalls zieht Paulus in Kalkül und bittet sie, das auch zu tun. Eine Stelle noch aus 1. Timotheus 2, uns gut bekannt, glaube ich. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. 1. Timotheus 2, Vers 2. Und oft machen wir hier einen Punkt und sagen, okay, wir beten, dass wir weiterhin in Frieden uns versammeln können, sind dankbar, dass wir das können und dass unsere staatlichen Gewalten uns da in gewisser Weise schützen und wir uns einfach so versammeln können. Aber der Vers geht weiter und zwar mit einem Denn geht der Text weiter. Das heißt, das nächste gehört unbedingt damit dazu und zwar so. Denn dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, ein Leben in Ruhe und Stille heißt nicht in Absonderung. Keiner weiß, dass wir Christen sind, keiner bekommt uns mit, unsere Gemeindestunden sind so etwas wie Geheimtreffen. Nein, wir sollen in Ruhe und Stille leben können, nicht in Kriegsunruhen und wo die Menschen verzweifelt sind, alles unordentlich ist, man sich gar nicht mehr versammeln kann oder so. Aber diese Versammlung soll ein Zeugnis nach draußen sein, weil wir einen Rettergott bezeugen, der möchte, dass Menschen errettet werden. Ich ende mit 2. Korinther 3, Vers 3. Von euch aber, Korinther, ist offenbar, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Ja, ein Brief, das ist was, das man lesen kann. Wenn der nicht versiegelt ist und als Geheimbrief umhergeht, dann können andere den lesen und sagen, das ist die Botschaft. Und so hatte sich offenbar Paulus die Korinther gewünscht, oder so beschreibt er sie auch. Sie sind offenbare Briefe, offene Briefe, die man schreibt, um alle wissen zu lassen, das habe ich zu sagen, das habe ich geschrieben. Und zwar sind sie das nicht, indem sie Missionen irgendwo tun, sondern indem sie in Korinth, in diesem ungöttlichen Milieu, in diesem unheiligen Milieu tatsächlich in ihrem Herzen verändert sind, ein verändertes Leben mit Jesus führen und dort als Briefe Christi wahrgenommen werden. Und das wird den Korinthern geschrieben. Also, ihr merkt, Alltagsmission ist mindestens so wichtig wie Mission in fremden Ländern. Die Bibel redet jedenfalls mehr, ganz eindeutig mehr davon, dass wir in unserem Alltag als Gemeinden, als Gemeinde, die einen Missionsauftrag umsetzt, dieses tun und nicht so sehr, dass wir uns damit trösten, dass wir irgendwen irgendwo hingeschickt haben. Ich sage dir, danke fürs Zuhören. Vielleicht denkst du an diesen Kreislauf der Sendung und den du erfüllen kannst, ohne dass du zu irgendwelchen unentdeckten Völkerstämmen und Sprachen gehst. Kannst du auch so machen, aber du kannst es auch tun, indem du an deiner Stelle als Alltagsmissionar tätig bist. Viel Freude dabei, Gottes Segen und bis bald. Danke fürs Zuhören.